So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich die Josephine Schäfer. Josephine ist ganz lange im Bereich digitale Barrierefreiheit aktiv oder sehr aktiv auf jeden Fall. Aber das wird sie gleich selber erzählen. Erstmal vielen Dank, Josephine, dass es heute geklappt hat. Und bitte stell dich doch mal den Zuhörenden vor.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, die Einladung zu bekommen. Ich bin Josephine. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz besprochen. Ich sitze in Hamburg und arbeite als Accessibility Engineer oder als Expertin für Barrierefreiheit bei einem Unternehmen, die heißen Storyblock. Das ist ein, jetzt kommt ganz viel Denglisch, ein Headless Content Management System. Und dort kümmere ich mich seit Anfang des Jahres darum, unser Produkt so barrierefrei wie möglich zu machen. Genau, das so ganz grob zu mir.
Genau, du kommst aber nicht aus dem IT-Bereich, sondern du hast, glaube ich, gewechselt. Ich hatte das in deinem Podcast, glaube ich, gehört.
Ja, genau, das ist richtig. Ich habe ganz ursprünglich mal Sprachen studiert und Kommunikation, habe in dem Bereich auch eine Zeit lang gearbeitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin im Herzen auch immer noch ein großer Linguistik-Nerd. Aber ich war in einem Startup, die sind pleite gegangen und dann habe ich damals vor 6 Jahren überlegt, okay, was kann man machen? Was ist ein richtig sicherer Job? Aus aktueller Perspektive ist das natürlich sehr naiv gewesen. Auch die Tech-Industrie ist nicht 100% sicher, aber damals schien mir das so. Und dann habe ich so ein Bootcamp gemacht und Frontend gelernt. Habe dann in dem Bereich angefangen zu arbeiten und bin dann gewechselt in den Bereich Developer Relations. Also so eine gute Kombination aus Entwicklung und Kommunikation. Und jetzt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres Vollzeit in der Barrierefreiheit. Aber Barrierefreiheit interessiert mich im Prinzip, seit ich in die Tech-Branche gewechselt bin. Also das ist ein Thema, das zieht sich eigentlich durch alles durch, was ich bisher so gemacht habe. Nur jetzt ist es richtig offiziell.
Ja, super spannend. Wie bist du denn zu dem Thema digitale Barrierefreiheit gekommen?
Ich habe, mein allererster Job war in einer großen Digitalagentur hier in Hamburg und wir haben für einen großen Automobilkunden gearbeitet, der auf den kanadischen Markt wollte. Und dort mussten sie Regularien einhalten bezüglich Barrierefreiheit. Das war damals für diesen Kunden relativ neu und auch für meine KollegInnen. Und in meinem Team waren Leute, die hatten viele, viele Jahre Berufserfahrung, wahnsinnig erfahrene EntwicklerInnen. Aber mit dem Thema Barrierefreiheit hatten auch die sich noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Und dann habe ich so ein bisschen meine Chance gewittert und dachte, Mensch, wenn das jetzt hier für alle neu ist, ich muss für mich jetzt alles neu. Und ich kam frisch aus dem Bootcamp. Ich muss lernen. Dann würde ich doch gerne was lernen, was direkt mein Team supportet und womit ich einen Mehrwert leisten kann, wenn ich das quasi mir auf die Fahne schreibe. Und so bin ich dann reingerutscht mit ein paar KollegInnen. Wir haben dann auch noch eine ganz tolle Mentorin bekommen, die auch sehr aktiv ist, die Bea im Barrierefreiheitsbereich. Genau. Und so waren wir dann auf einmal verantwortlich dafür. Natürlich nicht alleine, aber das hat so den Grundstein gelegt. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das ein wahnsinnig spannendes und wichtiges Thema finde. Und das Gefühl habe, so kann man auch einen Mehrwert leisten in einer Industrie, wo es ja in einem Agenturkontext auch viel um, wie verkaufen wir noch mehr geht und so. Und ich habe da immer so ein bisschen den Sinn gesucht und dachte dann, das ist wirklich für mich persönlich eine sehr wertvolle Aufgabe.
Wie habt ihr euch da eingearbeitet? Also habt ihr es autodidaktisch gemacht? Habt ihr euch Literatur verschafft, Kurse gemacht oder wie habt ihr es gemacht?
Ja, so von allem ein bisschen. Also es gibt ja auch zum Beispiel von Google gibt es ja auch erstmal so EinsteigerInnenkurse, wo man schauen kann, was bedeutet eigentlich digitale Barrierefreiheit. Da haben wir uns so lang gehangelt, dann haben wir sehr fallspezifisch geguckt, okay, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, Karussellen, Button, eine Checkbox, was braucht dieses Element und haben dann ganz spezifisch recherchiert und das Tolle war, dass wir dann später Leute wie die Bea im Team hatten, die schon sehr, sehr viel Erfahrung hatten, die uns da dann an die Hand genommen haben und wir hatten das Glück, auch mit TesterInnen dann zusammenzuarbeiten, die selber Behinderungen haben und mit denen, von denen wir dann auch wahnsinnig viel lernen konnten in dem Kontext.
Also spannend. Genau, dann kommen wir mal zum Thema Storyblock. Du hast das ja kurz angerissen, das ist ein Headless CMS. Musst du für uns, glaube ich, einmal übersetzen, was Headless CMS bedeutet und vielleicht auch auf welche Zielgruppe das Content Management System abzielt.
Ja, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ich habe schon lange keinen Kundenkontakt mehr. Aber also Storyblock ist zum Beispiel vergleichbar. Viele kennen WordPress. Ein Content-Management-System hilft, verschiedene Mitarbeitende für eine Webseite, für einen Shop, für ein Online-Produkt dort zusammenzuführen. In dem Interface können sie dann Inhalte einpflegen. Eventuell ist das Ganze an einen Shop geknüpft und so können alle zusammen in diesem Backend quasi arbeiten und die Inhalte einpflegen, auch wenn sie kein technisches Know-how haben vielleicht. Und genau, WordPress ist so der Klassiker, den viele kennen. Und da gibt es eben in dieser Content-Management-System-Branche gibt es zwei große Wege, da ranzugehen. Das eine ist eben so ein ganz klassisches Content-Management-System, wo man alles unter einem Hut hat. Man hat vielleicht schon ganz viele Tools installiert. Es sind ein paar Visual-Layoute vorgegeben. Und das ist alles ein bisschen... Ja, es sind viele Entscheidungen für einen getroffen und das Gegenstück dazu ist ein Headless Content Management System. Man sagt Headless, weil quasi das Frontend, was man baut, getrennt ist von allem anderen. Und dadurch kann ich zum Beispiel frei entscheiden, was ist denn mein... in welchem Tech-Stack will ich das Ganze zum Beispiel bauen? Welche Tools brauche ich? Brauche ich vielleicht manche Sachen auch nicht und kann dadurch ein bisschen agiler arbeiten? Was möchte ich alles einbinden? Und genau, diese Unabhängigkeit beschreibt quasi das Wort Headless.
Mhm.
Genau. Hattest du noch mehr Fragen dazu gestellt? Dann habe ich sie jetzt gerade vergessen.
Ach so, genau, es war jetzt der Anwendungsfall. Also gibt es eine spezielle Zielgruppe oder ist das jetzt ein jeder Mann, jeder Frau CMS?
Also man kann tatsächlich, man könnte das tatsächlich für seine persönliche Webseite oder für ein Hobbyprojekt nehmen. Dafür wäre es aber natürlich, meine Katze haut hier gerade mit dem Schwanz auf die Tastatur, das hört man bestimmt. Sorry. Also man kann es auch für sehr kleine Projekte nehmen, aber so richtig effektiv wird es erst, wenn man mit mehreren Leuten, vielleicht auch mehreren Disziplinen an einem Projekt arbeitet und eben so verschiedene Needs hat von Content-EditorInnen über EntwicklerInnen und die ganzen verschiedenen Menschen, die da involviert sind, dann macht es ein bisschen mehr Sinn. Wir haben tatsächlich große Enterprise-Kunden, aber eben auch so klassischer Mittelstand von bis. Also da gibt es jetzt nicht dadurch, dass es auch so flexibel ist, gibt es jetzt gar nicht so einen Kunden, eine Kundin, sondern es ist recht divers.
Mhm.
Achso, und vielleicht kann man noch ergänzen, das Schöne ist halt, also unsere beiden Gründer, die sind ursprünglich Entwickler gewesen und die haben sich eben ganz stark gefragt, wie können wir ein Content-Management-System erstellen, was also den Entwicklern auch ein bisschen entgegenkommt und da eben viel Flexibilität bietet und so sind sie quasi auf dieses Produkt gekommen. Deswegen, es hat es auch einen Vorteil für EntwicklerInnen.
Mhm. Genau, ich habe auch auf der Webseite gesehen von Storyblock, dass die sowohl bei der, bei dem Frontend natürlich, aber auch im Backend, also da, wo die Leute die Inhalte pflegen, dass sie da auch auf Barrierefreiheit Wert legen. Wie kam es denn dazu, dass sich die Firma so stark mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt? Das ist ja durchaus nicht die Regel leider bei Content Management Systemen.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich schon sehr lange beschwert, sagen wir so. Nein, also ich war vorher in der Position als Developer Relations Engineer und habe viel unabhängig von meinem Job über Barrierefreiheit gesprochen und das Thema immer wieder angebracht mit ein paar KollegInnen. Und da haben wir immer wieder gesagt, Mensch, ne, das wäre doch toll, wenn wir da als CMS irgendwie eine barrierefreie Benutzeroberfläche schaffen würden. Und da gibt es so ein paar Champions, könnte man sagen, innerhalb des Unternehmens, die da sich schon früh für eingesetzt haben. Und dann habe ich das immer weiter gepusht, habe gesagt, hey, da kommen doch diese Regularien, das ist doch bestimmt wahnsinnig wichtig für unsere Kunden auch. Und so, dann sind sie dann quasi dazu gekommen, dass wir eine Stelle brauchen, die das weiter fördert, um eben, ja, da auch, ich will es nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber auf jeden Fall ist es unter den CMSs noch nicht so verbreitet. Also ich weiß von keinem unserer Wettstreiter, der vollständig barrierefrei ist. Und so habe ich so ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und so wurde dann überhaupt diese Stelle geschaffen. Eben auch aus dem Bedürfnis, eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Und natürlich waren die Gesetze, die jetzt in die EU kommen, auch ausschlaggebend in dieser Argumentation.
Ja, super spannend. Wie habt ihr das jetzt im Team eingebaut? Also du bist sozusagen die hauptverantwortliche, wahrscheinlich koordinierende Aufgabe. Und wie kümmerst du dich darum, dass das im Team bei den diversen Rollen, die es so gibt, auch umgesetzt wird?
Ja, also es ist nach wie vor ein Prozess und ich lerne jeden Tag sehr viel dazu. Wir haben angefangen als allererstes mit einem Audit vom kompletten Produkt und von unserem Designsystem und da ist direkt aufgefallen, das Produkt ist an vielen Stellen noch nicht barrierefrei. Da gibt es viel Verbesserungs- oder Raum für Verbesserung, aber es gibt eben auch in den einzelnen Komponenten schon ganz viele Sachen, die wir machen können. Und dann haben wir angefangen, also ich habe dann ein paar Tickets geschrieben, geschaut, welche Komponenten verwenden wir zum Beispiel am häufigsten, wo könnte man vielleicht mit vergleichsweise geringem Aufwand schon viele Stellen anfassen und verbessern. Da ist dann uns zum Beispiel der Button ins Auge gefallen. Und dann habe ich sehr viel mit sehr vielen Leuten gesprochen, versucht zu überzeugen, schlussendlich ein paar EntwicklerInnen bekommen und mit denen das dann umgesetzt. Und so gehen wir jetzt wirklich Komponente für Komponente durch das Projekt. Und das dauert natürlich in einem großen Legacy-Projekt, dauert das seine Zeit und bringt Komplikationen mit sich, aber so ein paar Meilensteine konnten wir schon erreichen und diese Prozesse sind alle noch relativ neu für uns und verändern sich ständig, aber zum Beispiel versuche ich im engen Austausch mit unserem UX-Team zu sein, zu schauen, dass wenn neue Designs entstehen, ich da schon mal drüber schaue, bei Code-Reviews dabei zu sein und das Team ja, zu informieren oder da mit allen in Kontakt zu bleiben und zu schauen, wie wollen wir das angehen, was ist unser Anspruch an unseren Code und wie können wir dafür sorgen, dass der barrierefreier wird.
Würdest du sagen, dass die der Kontakt zu den Leuten beim Thema Barrierefreiheit auch wichtig ist? Also, dass man nicht nur über Jira-Tickets oder so kommuniziert, sondern auch wirklich mal persönlich mit den Leuten spricht und sie dafür sensibilisiert?
Ja, total. Ich würde, also wenn das nicht sogar aus meiner Perspektive eines der wichtigsten Sachen ist, total. Also wir wollen ja, wo fängt man da an? Also ich glaube, dass es viele bei uns im Team waren sehr positiv und haben sich gefreut, dass darauf jetzt mehr geachtet wird, dass es vielleicht auch Ressourcen gibt, um sich weiterzuentwickeln. Aber natürlich ist es eine weitere Sache, auf die man achten muss. Und der Alltag ist natürlich stressig, dann müssen Tickets verschafft werden. Man hat vielleicht Zeitdruck vom Management, vom Chef. Und es ist natürlich, ich will nicht sagen eine Belastung, aber so für jeden Einzelnen ist es einfach noch ein weiteres To-Do. Und deswegen hatte ich Angst, dass vielleicht Leute ein bisschen frustriert werden, wenn man zu sehr auf bestimmte Sachen hinweist. Und gerade deswegen ist es aus meiner Perspektive so wichtig, dass man immer wieder schaut, ne, warum machen wir das? Was für Vorteile hat das? Und dann halt wirklich im Austausch bleibt. Weil nur wenn man gerade, also wir arbeiten komplett remote. Und gerade wenn man dann nicht ein Gesicht dazu hat, sondern eben die Leute so weit weg sind, dann ist es noch einfacher, schnell frustriert zu werden vielleicht. Deswegen unbedingt persönlicher Kontakt und Austausch, ja.
Wie hältst du dich denn persönlich auf dem Laufenden zum Thema digitale Barrierefreiheit?
Ich habe das Gefühl, ich folge mittlerweile auf LinkedIn und Twitter oder X eigentlich, na nicht nur noch, aber vielen Leuten aus dieser Blase und versucht da von verschiedenen Leuten Input zu bekommen. Ich habe diverse Newsletter abonniert, bin in Slack-Gruppen und ich finde gerade die Newsletter toll, weil man es nicht schafft, auf allen Blogs vorbeizuschauen jede Woche, dass man so einen kleinen Überblick behält, was wurde vielleicht gerade veröffentlicht, worüber sprechen die Leute und Podcasts sind natürlich auch eine gute Maßnahme.
Ja, vielen Dank. Dann die letzte Frage. Wie kann man dir persönlich folgen? Du bist ja auch relativ aktiv auf YouTube und LinkedIn. Das sind deine Lieblingsmädel.
Ja. Ja, genau. Also auf LinkedIn ist es wirklich eigentlich am einfachsten. Da erreicht man mich ganz gut und ich freue mich auch immer über Feedback oder über Nachrichten. Und ich habe mit zwei Freundinnen einen Podcast, der heißt As Any. Da versuchen wir einen Safe Space für Frauen und Non-Binary People, aber eigentlich für alle in der Tech-Community zu schaffen. Und da treffen wir uns alle 2 Wochen und sprechen über verschiedene Themen. Das findet hauptsächlich auf YouTube statt, unter SNI. Genau, das sind so die Hauptkanäle.
Ja, dann vielen Dank für das Interview. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich gehe davon aus, dass es auf einem guten Weg ist, das Projekt, wie so viele Barrierefreiheitsprojekte. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es sich weiterentwickelt bei dir.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.